Nach einer erfolgreichen Direktansprache zieht ein Kandidat seine Bewerbung zurück, weil sein Arbeitgeber ihm ein attraktives Gegenangebot gemacht hat. Wer hat hier gewonnen? Mein heutiger Interviewpartner und sehr geschätzter Kollege Philipp Schindler sagt, im Grunde genommen alle, wenn man ein bisschen rauszoomt. Das zeigt sein Verständnis von Recruiting. Viel Freude in der heutigen Folge.
Tragweite. Führung und Transformation in Planung, Bau und Infrastruktur. Der River State Executive Search Podcast mit Christian Kaya.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Tragweite-Folge. Ich freue mich heute auf ein Interview mit meinem sehr geschätzten Kollegen Philipp Schindler. Philipp, du bist seit 2008 ungefähr im Recruiting tätig. Du bist seit Anfang 2020 bei River State, hier inzwischen unser Head of Recruiting. Und du hast auch schon als Gastdozent an der IU Berlin zum Thema Recruiting eine Veranstaltung oder sogar zwei Veranstaltungen gegeben. Gründe genug, dass wir heute ein Gespräch führen. Wollen wir starten?
Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Schön, dass du hier bei uns bist.
Ja, genau. Ja, ich bin hier in unserem Berliner River State Büro. Wenn wir hier aus dem Fenster schauen, das kann man natürlich jetzt nicht direkt nachvollziehen, sehen wir die Bagger, wie sie gerade das Spreeufer anfangen zu sanieren. Und ja, da haben wir auch jeden Tag unsere Zielbranche, den Bau, direkt vor Augen. Das motiviert jeden Tag neu, ans Tagwerk zu schreiten. Ich hoffe, dass der Sound funktioniert und wir die Baugeräusche nicht hören, aber das müsste passen. Alles klar, starten wir rein, Philipp. Philipp, du bist ja gebürtiger Ruhrpottler. Was hat dich denn und wann und warum nach Berlin verschlagen?
Ja, also tatsächlich, mein Herz schlägt noch immer sehr stark für den Ruhrpott. Super spannender Fun Fact, vielleicht noch am Rande. Seit neuerdings wird die berühmte Bochumer Currywurst Dönninghaus im Alexanderturm verkauft. Ist natürlich ein Affront gegen die Berliner. Aber ich bin 2005 zum Studium hierher gekommen und hatte damals die Wahl zwischen Köln oder Berlin und habe mich dann für Berlin entschieden, einfach weil ich die Stadt schon immer sehr gefeiert habe. Super vibrant, total vielfältig. Man hat hier von Friedrichstraße bis zu irgendwelchen Kiezen in Neukölln das ganze Spektrum. Und ja, inzwischen bin ich hier gut angekommen, zwei Kinder geboren, mehrere verschiedene Karrierewege eingeschlagen. Und jetzt seit 5 Jahren dann bei River State und fühle mich hier sehr wohl.
Ja, ja, für mich als fast gebürtigen Kölner, ich bin aus dem Kölner Umland, ist natürlich auch ein Affront, sich dann gegen Köln zu entscheiden, aber ja. Berlin ist eine gute Alternative, denke ich. Genau. Du hast gerade schon gesagt, du bist zum Studium nach Berlin gekommen. Du hast ja Jura studiert. Und wie kommt man denn, wenn man Jura studiert hat, in die Personalberatung?
Ja, das war tatsächlich eher ein Zufall. Also im Lebenslauf sieht das natürlich immer alles sehr geradlinig am Ende des Tages
aus. Alles geplant.
Genau, das war auch tatsächlich schon mein Wunsch während Schulzeiten. Nein, ich habe im Schwerpunkt Arbeitsrecht studiert und wollte mich in die arbeitsrechtliche Welt so ein bisschen, oder beziehungsweise einfach in die HR-Welt reintasten und mal reinschnuppern und habe mich auf einen Job beworben. Wusste vorher gar nicht so genau, was das ist, stand da irgendwas mit HR drin. Und da stellte sich dann heraus, es war eine klassische Personalberatung, so eine Headhunting-Agentur, in der ich dann, also Gebrüder Schwanke, auch Grüße an der Stelle, tolles Unternehmen, bis heute verfolge ich da sehr gerne, was die machen. Und so kam das dann, dass ich dann meine ersten Schritte wirklich in der Kandidatenansprache gemacht habe und mich so langsam immer weiterentwickelt habe.
Ja. Ich glaube, das ist ein häufiges Phänomen, dass man eher durch Zufall in die Personalberatung hineingerät. Ich kenne auch kaum Schülerinnen und Schüler, die sagen, ich werde Personalberater. Also das muss man erstmal kennenlernen.
Es gibt ja auch nicht den klassischen Ausbildungsweg. Es gibt Personalkaufmann, das ist aber noch ein bisschen anders gelagert, finde ich. Und so Personalvermittlung oder Beratung gibt es ja keinen Karrierepfad in dem Sinne. Das ist einfach, also beziehungsweise keinen Ausbildungspfad. Der Karrierepfad, der ergibt sich dann, genau.
Ja, ich glaube, Personaldienstleistungen ist inzwischen auch IHK.
Genau, Personaldienstleistungskaufmann, aber das ist irgendwie noch alles sehr abstrakt, bevor man dann, also ich hatte jetzt ja dieses Geschenk da mit den jungen Studenten arbeiten zu dürfen für mehrere Monate. Und da sieht man auch, die haben von Personalberatung und Vermittlung wenig Bezugspunkte dazu. Und ich denke, so kommt es dazu, dass man immer wieder dann Leute findet, die wirklich den Quereinstieg gefunden haben in die Branche.
Mhm. Genau, du warst ja Gastdozent an der IU Berlin. Was waren denn da die Zuhörenden? Was haben die studiert oder wie kamen die dann in deine Veranstaltung?
Genau, das ist Business Administration mit Schwerpunkt Personal. Und ein Teil davon ist dann das Thema Personalberatung und Personalvermittlung. Okay. Und das war dann tatsächlich so mein erster Schritt, an der Uni auch dann mal so dozieren zu dürfen. Für mich natürlich ein absolutes Heimspiel. Hat mir trotzdem viel gebracht, weil viele Dinge, die ich aus der Praxis kannte, konnte ich dort nochmal wirklich theoretisch reflektieren. Habe mir dann auch zum ersten Mal so Lehrbücher zum Thema eingelesen, mich mit dem beschäftigt. Und ja, es war eine spannende Sache. Ich habe wahrscheinlich genauso viel gelernt wie die Studierenden da.
Das ist eigentlich der schöne Weg, ne? Erstmal etwas machen und danach theoretisch reflektieren, warum es funktioniert.
Genau, ja.
Und man lernt ja selber auch nochmal sehr viel, wenn man es versucht, anderen beizubringen. Ne? Das ist ja das Schöne eigentlich am Lehren, dass man auch immer selber lernt. Ne?
Ja, ich glaube auch einfach, so Lehrbücher kommen aus einer anderen Perspektive. Deswegen haben Leute, die vielleicht sowas dann auch studiert haben und dann in die Branche kommen, andere Herausforderungen als jemand, der wie ich eigentlich aus dem Jura-Hintergrund kommt und dann erstmal das Praxishandwerk lernt, bevor er sich dann mit den theoretischen Grundlagen beschäftigt.
Ja. Aber wenn du da die Business Administrators von morgen und übermorgen zumindest in dem Thema mitprägen durftest, das bedeutet, dass wir dann auch mit unseren Kunden der Zukunft schon auf einem anderen mit einem anderen Hintergrundwissen starten können. Also insofern schauen wir mal, was daraus erwächst.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Da waren auch einige wirklich talentierte junge Kollegen, Kolleginnen dabei. Also ich bin da sehr gespannt, was aus denen wird.
Ja, cool. Ja, nochmal 2-3 Schritte zurück, auch in deinen Werdegang. Genau, du hast eben schon gesagt, du hast ja bei Gebrüder Schwanke angefangen und dann warst du bei Perm 4 und du warst bei Sales Experts. Da auch stark mit Vertriebsfokus. Was war denn dann für dich der entscheidende Wendepunkt oder der Wegpunkt, wo du gesagt hast, okay, aus dem Vertrieb mit dann mehr jetzt stärker Richtung operatives Recruiting?
Also man muss sagen, meine erste Stelle, diese Studentenstelle, die sich dann in eine kurzfristige Festanstellung gewandelt hat bei Gebrüder Schwanke, war dieses klassische 180-Grad-Modell beziehungsweise noch mehr Berater mit einem Backoffice-Modell. Da hatte ich schon so ein ähnliches Modell wie heute. Und in dem 63-Grad-Modell, in dem ich danach gearbeitet habe, war es eben dieses Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb und ein bisschen Kandidatenakquise hinten ran. Und ich habe für mich aber festgestellt, dass es mir deutlich mehr Spaß macht, mit Kandidaten intensiv zu arbeiten, wirklich zu verstehen, auch Lebenswege zu prägen. Und ich glaube, da kam dann mein Wunsch und dann auch unser erstes Gespräch tatsächlich genau zum richtigen Moment, zu sehen, okay, hier habe ich die Möglichkeit, wirklich auf der Recruiting-Seite mich voll zu bewegen und die Sales-Seite den anderen kompetenten Kollegen zu überlassen.
Ja, da ja nicht, wir sprechen ja hoffentlich nicht nur für Zuhörer und Zuhörerinnen aus dem Recruiting, aus der Personalberatung. Magst du einmal den Unterschied zwischen 180-Grad- und 360-Grad-Modell erklären? Weil das ist ja so ein, für uns ist das selbstverständlich, aber was sind das für zwei Modelle, die man in unserer Branche oft hat?
Ja, sehr gerne. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Modelle. Ich glaube, das sind so die beiden klassischen Modelle, wobei heutzutage viele von den klassischen Personalvermittlern arbeiten im 360-Grad-Modell. Das heißt, ein Berater ist verantwortlich für die Kundenakquise als auch für die dann spätere Besetzung der Vermittlungsaufträge. Und wir bei uns haben es getrennt, weil wir sagen, Spezialisierung macht Sinn, Fokus auf ein Thema macht Sinn, sodass wir ein Sales-Team haben, das die Aufträge reinholt, die Kunden auch teilweise betreut und dann aber Hand in Hand mit einem Recruiter, der sich um das Ganze, die anderen 180 Grad, also die Besetzung der Vakanzen beschäftigt. Und ja, ich bin sehr überzeugt von diesem Modell, weil ich glaube, wirklich dieser Fokus auf die Arbeit an dem Suchauftrag ist einfach eine völlig andere Aufgabe, als draußen im Markt zu evaluieren, was gibt der Markt her, wo können wir unser Geschäft platzieren etc. Das ist einfach ein anderer Fokus und ich glaube, da sind wir hier auf einem guten Weg und ja, freue mich darüber.
Ja, ich nutze gerne die Gelegenheit. Du hast eben im Nebensatz einen Gedanken geäußert. Du bist damals aus bestimmten Gründen zu uns gekommen. Ich erinnere mich noch gut. Ich habe dich, glaube ich, im Januar 2020 angerufen und dich telefonisch erstmal versucht zu interessieren und zu motivieren, dass du dich mit uns beschäftigst und zu uns wechselst. Kannst du dich noch erinnern, in welcher Situation hast du dich damals befunden und was hat dich dann dazu bewegt, auch bei uns hier bei Riverstate anzuheuern?
Also es hat natürlich mehrere Aspekte, die Frage. Ja. Ganz konkret in der Situation erinnere ich noch, ich hatte dieses Stellenangebot von euch erhalten, beziehungsweise haben wir telefoniert und ich dachte, es wird jetzt so ein 10-minütiges kurzes Gespräch, erstes Kennenlernen. Ich saß damals auf dem Parkplatz, ich glaube vom Baumarkt, um noch ein paar Sachen zu besorgen für die neue Wohnung Und dann ist aus diesem 10-minütigen Gespräch im Auto, glaube ich, eine Dreiviertelstunde geworden. Und es hat irgendwie relativ schnell Klick gemacht. Und ich war sehr interessiert, mich dann näher mit eurem Angebot zu beschäftigen oder mit unserem Angebot jetzt inzwischen. Mhm. Die Gesamtsituation war für mich relativ einfach. Ich kam aus einer Freiberuflichkeit, stand gerade kurz davor, Vater zu werden und habe mir eben Gedanken gemacht, wo sehe ich mich in 3, 4, 5 Jahren? Und habe festgestellt, dass für mich selber diese Festanstellung einfach mehr Sinn ergeben hat in dem Lebensmodell. Und ja, dann hat dieses Match super geklappt. Kurze Gespräche mit dir, mit unserem CEO Michael, das Standortteam kennengelernt und hat dann sofort gepasst.
Genau, du kamst ja zu dem Zeitpunkt aus einer Freiberuflichkeit heraus. Genau. Ne? So. Und ich glaube, du warst 2, 3 Jahre freiberuflich.
Ja, insgesamt waren es, glaube ich, sogar 4.
Ja, noch länger. Und was war denn so dein Schwerpunkt in dieser freiberuflichen Zeit?
Also es war sehr vielfältig, es war auch offen gesprochen eine Orientierungsphase für mich. Ich habe mich in der Zeit mit noch 1, 2 Vermittlungsaufträge für meine alten Chefs, mit denen ich mich bis heute auch gut verstehe, bearbeitet. Ich habe Coaching zu der Zeit zum ersten Mal Coaching-Ausflüge gemacht und dann vor allem auch angefangen, Vereine bei Organisationsentwicklungsfragen, kleineren Projekten zu begleiten. Und es war super spannend, weil ich da sehr frei einfach an ausgewählten Mandaten arbeiten konnte. Im Gegensatz zu heute wenig finanzielle Verpflichtungen. Ne? Konnte einfach aussuchen, will ich das nicht. Mhm. Und konnte mich so vorantasten. Mediationsausbildung in der Zeit gemacht und genau, ganz gut nochmal so ein neues Fundament für den Job, den ich heute mache, gelegt.
Stichwort Fundament. Was aus diesen Erfahrungen, die du da gesammelt hast und aus den Dingen, die du gelernt hast, was bringt dir das für deine jetzige Aufgabe oder deine Tätigkeit bei Riverstate im Tagesgeschäft?
Ich glaube, das wichtigste Learning gerade jetzt in diesen Organisationen und Vereinen ist, dass wenn wir an einer Stelle eine Schraube drehen, das mag jetzt eine Stellenbesetzung sein, wo wir irgendwie eine neue Vakanz suchen, oder wenn wir hier intern Prozesse nachschärfen, hat das Auswirkungen auf das gesamte System. Ne? Wir ändern die Vorstandsstruktur im Verein, das wird alles, was danach kommt, beeinflussen. Wir bringen einen neuen Bauleiter in ein Team rein, das ganze Team verschiebt sich, da kommen neue Kompetenzen rein, da kommen natürlich auch neue Herausforderungen rein, da werden vielleicht Konflikte offenbar. Und das mitzudenken im Recruiting halte ich für enorm wichtig. Ist nicht immer unbedingt möglich, aber sollte der Anspruch sein, da wirklich dann gesamtheitlich zu denken, systemisch.
Ja, das ist ein Punkt, auf den ich auch in vielen anderen Episoden drauf eingehen werde oder auch schon eingegangen bin. Dieses Mitdenken des Systems, ne, das erfordert natürlich auch, dass man beispielsweise, wenn man im Kundenauftrag rekrutiert, dass man halt auch wirklich das System kennt oder kennenlernt und auch versteht. Das erfordert natürlich dann auch persönliche Präsenz, regelmäßiges, sich auf dem neuesten Stand halten, sehr viel vertrauensvolle Kommunikation. Jetzt haben wir ja bei eben ja gesagt, dass wir mit einem 180-Grad-Modell arbeiten. Also das heißt, da ist dann ja klassisch Vertrieb, Kundenbetreuung und Recruiting getrennt. Wie funktioniert das aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung gut, dass auch wenn man Vertrieb und Recruiting getrennt hat, trotzdem der systemische Blick auf unsere Kunden und Auftraggeber und für die Unternehmen, für die wir rekrutieren, dass der gewahrt bleibt oder dass der sich sogar vielleicht intensiviert?
Also ja, es ist natürlich eine Herausforderung. Es gibt einen gewissen Reibungsverlust bei jeder Übergabe von Kundenbeziehungen. Das ist in unserem Fall einfach Teil des Systems. Sales übergibt ans Recruiting. Muss man die auffangen? Wir behelfen uns dann natürlich damit, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen im Markt uns sehr intensiv mit dem Kunden auch vor Ort auseinandersetzen. Das heißt, wir fahren dahin recruitingseitig, wir lernen die kennen. Wir unterhalten uns intensiv und sind dann aber auch im ständigen Austausch mit dem Sales-Kollegen. Das heißt, der Kunde hat im Prinzip einmal jemanden, der den Markt kennt, also den Markt draußen, den Kunden betreut, auch auf der vertraglichen Seite, finanziellen Seite berät. Und dann haben wir eine Person, die Recruiting-Seite betreut und hier ganz klar berät im Bewerbungsprozess selber. Und es hat Reibungsverlust, wir gleichen es aus durch viel Austausch und im Endeffekt hat der Kunde einfach 2 richtig gute Berater dabei an der Hand.
Ja. Also eben durch Arbeitsteilung spezialisiert und einfach dann noch einen tieferen Einblick.
Ja, ich glaube, jemand, der draußen im Feld Sales macht, wie das bei uns die Kollegen machen, intensiv, der beschäftigt sich ja viel mit den Kunden und mit den Systemen, die dort bestehen. Unsere Berater, die dann auf der Recruiting-Seite unterwegs sind, müssen das natürlich mitdenken, aber haben gleichzeitig auch die Möglichkeit, einen großen Teil ihrer Aufmerksamkeit auf die anderen Systeme zu legen, nämlich die der Kandidaten. Die kommen ja auch nicht einfach, das ist ja nicht irgendwie ein Blatt Papier, sondern das sind ja Leute, die haben auch Lebensläufe, die haben Familien, die haben Arbeitgeber, die alle mit reinspielen bei der Entscheidung, sich dann für einen unserer Kunden zu entscheiden. Und das mitzudenken, plus dann noch die anderen 180 Grad, das kann auch überfordern.
Letztlich ist ja auch jede Aufmerksamkeit begrenzt, ja, das sind auch Ressourcen und da muss man halt schauen, wie man damit haushaltet. Und was macht denn aus deiner Sicht, du hast ja auch schon in anderen Bereichen rekrutiert und auch Sales gemacht, was macht denn aus deiner Sicht das Recruiting in der Baubranche so besonders?
Ich glaube, das Entscheidende, wenn man über die Baubranche gesamt spricht, ist, dass wir unglaublich diverse Zielgruppen, was die Kandidaten- und Kundenseite angeht, haben. Also wir haben auf der einen Seite den Polier mit seinem Team, das wirklich die Schaufel auf der Baustelle hält. Die müssen mit einem ganz anderen Ton angesprochen werden als ein Ingenieur, der vielleicht Brücken plant, Verkehrsinfrastruktur sich ausdenkt. Und da in der Lage zu sein, ganz schnell auch den Ton zu switchen, auch einfach feststellen, was ist das jetzt für ein Typ? Ist das eher so der Handwerker, der einen anderen Schnack braucht? Das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung.
Ja, ein Punkt, der mir auch jetzt auch kürzlich nochmal ganz, ganz bewusst geworden ist, auch als ich dann mit jüngeren Kollegen dann gesprochen habe. Wenn man jetzt, du bist jetzt auch schon seit 2008 im Recruiting, seit 2020 bei Riverstate, also das heißt, das sind ja schon einige Jahre. Ich bin jetzt auch seit 2016 mit Unterbrechungen bei Riverstate. Das heißt, man hat dann doch viele Jahre, wo man mit den Kunden, mit den Kandidaten spricht und man saugt ja jeden Tag ein Stück weit das Wissen aus der Baubranche auf. Und irgendwann, so geht es mir, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, hat man ja ein Hintergrundverständnis, was man ja schon gar nicht mehr sich so bewusst macht. Und das merkt man dann aber, wenn man einen Lebenslauf sieht und schon nach ein paar Sekunden weiß ungefähr, kann das was werden oder nicht. Oder wenn man mit dem Kunden spricht, ob man jetzt über Leistungsphasen debattiert oder sonst irgendwas, also dass man versteht, wie man das einzuordnen hat. Und es ist, glaube ich, gar nicht so leicht, in kurzer Zeit sich dieses Wissen anzueignen, auch wenn man Recruiting-Erfahrung hat oder wenn man natürlich auch schon Personalberatung-Erfahrung hat. Aber es gibt doch viele Branchenbesonderheiten.
So, total. Ne? Ich glaube, das gilt fast für jede Branche. Ja. Was den Vorteil, den wir halt hier jetzt haben, ist, dass wir Leute wie dich haben, wie viele andere Kollegen, die seit Jahren bei uns sind, die einfach das Wissen da haben. Das heißt, wir setzen uns ja dann auch nach so einem Termin auch mit den jüngeren Leuten zusammen und reflektieren nochmal und können da dann auch viel Wissenstransfer betreiben. Es ist anders, ob ich mich vom Buch setze und Baubranche lerne oder ob ich nach einem Kundentermin hierher komme, mich dann mit meinem Teamlead hinsetze und nochmal erklärt bekomme, was heißt das überhaupt? Ich habe hier irgendwas mit Hawaii aufgeschrieben und dann kann ich auf einmal direkt das Feedback erhalten. Trotzdem ist unsere Arbeitsweise auch immer gewesen, die Leute gleich reinzuwerfen, gleich die Möglichkeit zu geben, beim Kunden vor Ort eben genau diese Gespräche mitzuhören, wo der Kunde auf einmal fachsimpelt über Bauphysik, über irgendwelche anderen Themen im Hochbau, was auch immer da dann kommen mag, und einfach das mitzuhören, im Nachgang zu reflektieren und dann daraus zu lernen, das kann kein Lehrbuch ersetzen, das bringt nur die Erfahrung dann am Ende des Tages.
Ich glaube, gerade die Gespräche mit Vertretern aus der Branche, sei es jetzt Kunden, sei es Kandidaten, ist enorm wichtig. Ne? Und ich meine, du bist ja auch ein Fan von Events, weiß ich ja, du gehst auch gerne auf Veranstaltungen. Ne? Und wenn man, ne, also ich denke jetzt beispielsweise an Digitalbau, Construction Summit, Veranstaltungen von der DGNB, ne? Oder wir haben letztens gesprochen, ne, über die Infraspray, die dieses Jahr hier in Berlin ansteht. Wenn man im Laufe der Jahre immer häufiger auf solchen Veranstaltungen ist und dann auch wirklich mitbekommt, worüber debattiert die Branche, was sind die Sorgen, was sind die Herausforderungen, wie ist der Ton, wie ist die Stimmung, dann wird man irgendwie ein bisschen Teil davon, auch wenn wir natürlich keine Bauingenieure sind oder generell auch keine Ingenieure, aber man fühlt sich schon irgendwie ein Stück weit zugehörig.
Total, also man entwickelt ja auch so einen Blick. Wenn ich habe in der Veranstaltungsbranche mich lange Jahre auch bewegt und wenn ich in einen Club oder in eine Bar komme, gucke ich gleich, wie sehen hier die Speaker aus, wo steht der Tresen, wie arbeiten die hier? Und genau das Gleiche ist es jetzt, wenn ich durch die Stadt laufe. Da steht ein Bagger, was macht er denn hier? Macht er gerade irgendwie, verlegt er Kabel, baut er das Fundament für eine Straße, werden hier Glasfaser verlegt oder wie auch immer? Oder welche Dämmung ist hier an den Decken, damit kein Schall entsteht, etc. etc. Es kommt einfach automatisch und umso länger man das macht, umso mehr hat man einen Blick dafür.
Und das ist auch was, das sagen ja auch alle bei uns im Team, selbst wenn man in seiner Freizeit unterwegs ist, man hat ständig ein Stück weit die Arbeit vor Augen, ob man über die Autobahn fährt, ob man irgendwo an einem Bauzaun vorbeigeht in der Stadt oder ob man, ich hatte mal eine Kollegin, die war wandern, am Wochenende Kopf frei kriegen und dann stand dann da auf dem Wanderweg am Rand eine Palette von einem Baustoffhersteller, der auch Kunde ist.
Ja, total.
Und das, ist,
meine, das fängt ja bei kleinen Sachen schon an. Jetzt schaue ich hier raus und sehe da hinten dann die Brüstung von den Balkonen und denke mir, wir haben ja auch mal so einen Kunden gehabt, der genau da war die Problematik vorhanden, der hat einen Ingenieur gesucht, der sich damit auskennt, etc. Ja. Und sofort fängt diese Spirale. Ich finde es aber positiv. Es kann natürlich auch negativ sein, dass man dich abschaltet, aber ich mag das sehr, sehr, sehr gerne. Man sieht die Stadt mit anderen Augen.
Auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden Tag vor Augen, warum wir das machen und was eigentlich der Sinn ist dessen, was wir tun. Genau. Was würdest du sagen, sind die häufigsten Missverständnisse, die ein Unternehmen aus der Baubranche, Infrastruktur, Ingenieurwesen oder Architekturbüro zum ersten Mal hat oder hat, wenn das Unternehmen sich zum ersten Mal entscheidet, mit einer Personalberatung zusammenzuarbeiten?
Also ich kann das jetzt vor allem auf uns beziehen, denke ich, das ist wichtig, weil wir natürlich eine andere Arbeitsweise haben, als viele hier draußen noch unterwegs sind. Und ich glaube, jedes Büro oder jeder neue Kunde sollte sich ganz genau überlegen, was möchte ich überhaupt? Was für eine Beratung möchte ich mir einkaufen? Möchte ich einfach jemanden, der mir Lebensläufe rüber schickt, oder möchte ich jemanden, der mich wirklich versteht, sich mit mir hinsetzt und dann aber auch durch den ganzen Bewerbungsprozess begleitet? Da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse. Ich will das gar nicht bewerten, was jetzt besser oder schlechter ist. Aber wenn sich ein Unternehmen für uns entscheidet, ist dann doch oft die Überraschung groß, dass wie eng dann die Betreuung ist und wie sehr wir uns dann auch darum kümmern, dass die Bewerbungsprozesse von A bis Z gut laufen. Das ist eine tolle Customer Journey auf der einen Seite, aber vor allem eine Candidate Journey gibt, die wir gemeinsam mit dem Kunden gestalten. Und da gibt es oft einfach gar kein Kenntnis oder Vorkenntnis darüber, dass das überhaupt möglich ist und dass es Teil der Dienstleistung sein kann.
Also quasi Missverständnisse im Hinblick auf, wie intensiv eine Zusammenarbeit sein kann, wie auch ja, wie eng der persönliche Austausch, wie vielleicht auch...
Ja, was es auch ausmachen kann, da jemanden an der Hand zu haben, der einen wirklich durch den ganzen Bewerbungsprozess begleitet. Ne? Wenn ich wirklich dem Kunden nochmal erkläre, war die Aufgabe, ist das wirklich nötig, dass der die übernimmt, oder gibt es andere Leute im Team, die das vielleicht besser übernehmen könnten? Ja. Muss der wirklich das Zertifikat XY haben oder kann das auch eine andere Person haben? Da gibt's dann, da fängt der Beratungsprozess an und da gibt es schon die ersten Aha-Erlebnisse. Ja. Und dann geht es über die ganze Vorscreening, Berichterstattung, Interviews etc. weiter bis zum Vertragsabschluss.
Ja, und das ist auch schön, dass du das sagst, nämlich ne, der Begriff ist nicht neu, Personalberatung, aber ich habe für uns den Eindruck, dass wir wirklich Beratung auch als eine solche verstehen und nicht nur als einen anderen Begriff für Vermittlung, sondern dass sich Beratung wirklich ergibt, ja, auf dem Weg. Und denk mal, du kannst das auch bestätigen, wir entwickeln ja ein Vertrauensverhältnis, selbst wenn wir am Anfang für ein konkretes Recruiting-Projekt beauftragt werden. Wir lernen unsere Auftraggeber kennen, da werden Sorgen und Nöte ausgetauscht, wir lernen das Unternehmen kennen und so ergeben sich dann auch Beratungsthemen auf dem Weg. Ne?
Also, total. Und gerade auch wenn wir dann nicht in allen Themen der Experte sind, dann gibt es zumindest jemanden mit einem offenen Ohr, der dann auch einfach die Empfehlung geben kann, hey, schau dir doch mal das genauer an. Deine Leute beschäftigen sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Klassiker, irgendwelchen Zusatzleistungen. Guck mal, ich habe hier jemanden oder guck mal in die Richtung. Das kann ja schon helfen. Das heißt, wir bieten das nicht an unmittelbar, aber wir haben ein anderes Auge darauf als ein Unternehmen, das sich noch nie mit bestimmten Themen beschäftigt hat.
Und auch, ne, wir können nicht alles, wollen wir auch gar nicht können oder wollen wir auch gar nicht behaupten, aber wir sind ja auch Netzwerker aus Leidenschaft und wir haben ja hin und wieder auch Fälle, wo sich dann ein spezifischer Beratungsbedarf herauskristallisiert. Ich denke jetzt auch gerade an einen von den Kunden, die ich konkret gerade betreue, wo wir dann beispielsweise auch über unser Netzwerk Fachberatungen herbeiführen. Ja, ich habe jetzt gerade ein Architekturbüro, die sind halt im Thema Digitalisierung sehr intensiv gerade auf dem Weg und da haben wir Kontakt hergestellt zu einer Digitalisierungsberatung mit Fokus Architekturbüros und das ist auch etwas, was wir dann ja indirekt mitlösen können. So, ne?
Absolut. Also ich denke auch immer gerne in diesem Gedanken, muss mich dann auch oft stoppen, aber das geht so weit, ist jetzt glaube ich noch nicht, also es ist jetzt mindestens dreimal vorgekommen, seit ich bei Riverstate bin, dass ich unmittelbar unseren Kunden entweder Subunternehmen empfehlen konnte oder dafür gesorgt habe, dass der Kunde in einer bestimmten Ausschreibung mit auftaucht. Und das ist ja auch keine Dienstleistung, die wir anbieten, das könnte man ja auch machen, ne? Aufträge vermitteln.
Genau.
Aber wo es einfach Sinn macht, dann da im Austausch zu sein, umso besser man sich kennt, umso öfter gibt es dann diesen kleinen Moment, wo man sagt, guck mal hier, das fällt mir auf, XY könnte ich dir empfehlen.
Ja, das sind halt so die Netzwerkeffekte, ne? die dann nebenbei entstehen. Und einfach, ne, wenn man ein offenes Ohr anbietet und die Dinge verarbeitet, die dann da reingehen, dann kommen dann auch solche Ideen zustande. Ja. nochmal mit Blick auf das Recruiting, ne, in unserer Branche. Also wir vermitteln ja viele Bauingenieure und Architekten. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, was sind denn so typische Motive für Bauingenieure und Architekten oder auch weitere Fachingenieure, einen Jobwechsel anzutreten?
Typische Motive ist natürlich extrem vielfältig. Also viele vermuten ja, dass es meistens das Geld ist. Das glaube ich, ist tatsächlich meist nachrangig. Es sei denn, da gibt es natürlich eine Riesendiskrepanz und man ist weit unter Markt bezahlt, dann ist das Geld auch mal wichtig. Ich als Familienvater weiß das ganz genau. Aber die, wenn wir jetzt über Architekten reden und über Planer, die wirklich auch einige Jahre auf dem Buckel haben, dann reden wir meistens über die Projekte, die da gemacht werden. Ne? Plane ich jetzt irgendwie Garagen in einem Vorort oder darf ich irgendwo in der Innenstadt ein Hochhaus mitgestalten? Das gibt es auch unterschiedliche Ideen, was man möchte. Ne? Gibt ja da auch ganz vielfältige, also die für die Garage nicht kleinreden, ist auch eine wichtige Infrastruktur. Aber ich glaube, da kommt es drauf an, was ist meine Aufgabe? Und als nächstes natürlich, in welches Umfeld komme ich dann da? Also mit wem arbeite ich zusammen? Und da ist ganz viel Persönlichkeit drin. Ne? Ich kann auch, wenn ich ein Brückenbauer bin, mich für die Planung von Garagen begeistern, wenn der Ansprechpartner einfach so toll ist und ich merke, das könnte hier ein Match fürs Leben sein.
Ja, also
ist eher unwahrscheinlich, ist ein Beispiel, aber das Prinzip, die Richtung stimmt. Es geht ganz, ganz viel um die Persönlichkeit. Die fängt da an, wie spricht mich ein Recruiter an, aber dann vor allem, wie holt mich dann das Unternehmen ab, mit dem ich dann die ersten Gespräche führe.
Ja, absolut. Also das ist auch meine Beobachtung. Projekte sind, glaube ich, ein ganz wichtiges Motiv und aber auch zwischenmenschliche Dinge. Ne? Also mangelnde Wertschätzung wird oft genannt. Ich würde mal sagen, fast sogar, also ich glaube, dass das Zwischenmenschliche und Thema Wertschätzung sogar über 50% sind.
Das ist ein großes Thema, aber es gibt es wirklich super vielfältig. Es kann auch einfach nur die EDV sein. Das habe ich auch schon öfters gehabt. Wir arbeiten hier mit Systemen aus den 80ern, ich will da raus. Ein anderer sagt, ich will wieder zurück zu meinem System aus den 80ern und findet dann genau das Büro. Also das ist super unterschiedlich. Das ist, glaube ich, dann auch der Job des Recruiters, genau das schon im ersten, spätestens im zweiten Kontakt herauszuhören. Was ist der Need dieses Kandidaten und passt der mit meinem Kunden zusammen? Zusammen. Ja. Nicht nur das, was auf dem Papier steht, sondern das, was dann wirklich der Kunde, der Kandidat sich wünscht. Und kriegen wir das gematcht auf einer guten Art und Weise.
Dazu fällt mir eine ganz tagesaktuelle Anekdote ein. Und zwar hatte ich jetzt gerade einen Kandidaten im Prozess, der kurzfristig den Bewerbungsprozess wieder gestoppt hat. Mhm. Also er hat seine Bewerbung zurückgezogen. Also ich hatte ihn direkt angesprochen, er hat dann seine Bewerbung zurückgezogen, weil er mit seinem jetzigen Arbeitgeber gesprochen hat und trara, es haben sich die Bedingungen verändert und jetzt hat er dann doch keine wirkliche Wechselmotivation mehr. Und das ist auch, glaube ich, so ein Takeaway aus diesem Gespräch an der Stelle auf jeden Fall, dass wir unterscheiden zwischen leicht änderbaren Rahmenbedingungen, die dann natürlich kein starkes Wechselmotiv sind, sehr fragil. Also wenn man jetzt zum Beispiel, in dem Fall war es zum Beispiel sowas wie Homeoffice. Ja, es gab bisher kein Homeoffice und jetzt hat dann der Arbeitgeber gesagt, okay, 2 Tage Homeoffice ist okay. So, ne? Das ist natürlich relativ leicht zu ändern, auch für jedes Unternehmen, was Mitarbeiter halten will, kann man sich überlegen, was kann man schnell ändern. Wenn die persönliche Chemie nicht funktioniert oder wenn es keine Entwicklungsperspektive gibt und auch nicht geben wird aufgrund der Unternehmensgröße oder der Unternehmensstrategie, dann sind das Wechselmotive, die so valide sind, dass man dann auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass wir den Kandidaten auch gewinnen können, ne, für einen Wechsel.
Oder wir verschaffen ihm halt ein besseres Arbeitsumfeld in seinem aktuellen Arbeitgeber. Ich finde auch das, auf einer Metaebene macht mich das dann auch sehr zufrieden, ne, wenn ich festgestellt habe, hey, der Kandidat war unglücklich in seinem Job, fliegt jetzt aus meinem Prozess raus, super ärgerlich, ich fange wieder bei null an im schlimmsten Fall, aber habe dafür dann tatsächlich dann Leben auch besser gemacht an der Stelle, wo ich es nicht unbedingt wollte, aber der Kollege wird jetzt wahrscheinlich glücklicher in seinem Job werden, nachdem du ihm vielleicht in deinen Gesprächen erst klar gemacht hast, worum ging es ihm denn, was ist denn sein Ziel.
Ja.
Ärgerlich, dass sein Arbeitgeber das so mitgehen kann, aber schön für ihn und ich glaube, das macht, also wirklich mich macht das dann trotzdem glücklich und ich glaube, deswegen ist dieser Job, ist ja teilweise auch im Verruf, die Personalberatung, aber an der Stelle ist es einfach ein Mehrwert auf ganz, ganz vielen Ebenen, auch wenn es für uns jetzt keiner ist.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Tatsächlich, ne, auch das habe ich schon öfters gehört, auch von Unternehmens- oder von Kundenseite. Ne, wir nehmen ja die Leute weg oder ich habe auch schon mal gehört, sowas wie, also wirklich im Sinne von wir klauen, wo ich mir dann auch immer denke, okay, wir sind ja keine Sklavenhändler und wir handeln nicht mit Objekten.
Sondern, was wollen wir jetzt?
Ja, also möchtest du noch ein paar
Ich glaube, das war jetzt schon einiges.
Das war schon ein wichtiger Punkt. Und das ist aber ein schönes Phänomen, was natürlich passieren kann, dass wir tatsächlich die Lebensbedingungen verbessern. Und im Grunde genommen haben wir mit der Direktansprache, also jetzt an die Anekdote angeknüpft, die ich eben gebracht habe, mit der Direktansprache habe ich das Arbeitsverhältnis gefestigt und verbessert.
Total.
Und sogar im Endeffekt könnten wir jetzt eine Rechnung stellen an die an das Unternehmen.
Oder den Kandidaten oder beide.
Also oder beide, genau. Das genau ist natürlich ein Mehrwert, der entsteht indirekt. So, ne? Und auch gar nicht so selten. Ja.
Wir hatten solche Fälle auch immer wieder. Also ein plakativer Fall in die Richtung, den ich immer noch im Kopf habe, war, da war ein total überarbeiteter Bauleiter und wir waren super happy, den kennengelernt zu haben, weil es eine sehr schwer zu besetzende Stelle im konstruktiven Ingenieurbau, wirklich anspruchsvoll, da gibt es nicht so viele oder die sind einfach nicht so wechselbereit, das ist ja auch erstmal, spricht ja auch für die Arbeitsbedingungen in der Branche. Und der war total überarbeitet und hat sich seit Jahren mit seinem Arbeitgeber darüber unterhalten, dass er Poliere und Bauleiter unter sich braucht. Und das hat er aber nie durchbekommen und dann im letzten Gespräch, erst war er nicht mehr erreichbar, Klassiker, irgendwann rief er dann aber zurück und hat uns gesagt, hey, mein Chef hat mir jetzt gerade zugesagt, der stellt jetzt zwei Leute für mich ein und deswegen ist für mich die Not weg. So. Und wenn das ist ja am Ende des Tages für ihn perfekt und wir haben den, auch aus Recruiter-Sicht, haben wir den Need offensichtlich erkannt und nochmal hervorgebracht und das ist ja der Job des Recruiters, zu verstehen, was ist wirklich das, wo es den Kandidaten schmerzt gerade.
Ja, aber auch da muss man gewissermaßen mit Vorsicht daran gehen, auf jeden Fall, also habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, dass dann ein, also ich habe gerade einen ganz konkreten Kandidaten im Kopf, den hatte ich im Prozess angesprochen und er ist dann nämlich zu seinem aktuellen Arbeitgeber und hat gesagt, ja, ich will hier Verbesserungen und dann wurden Versprechungen gemacht, die dann noch sich ein halbes Jahr hätten hingezogen. Ja, und nach einem halben Jahr ungefähr bekomme ich dann, also er hat sich dann rausgenommen aus dem Prozess und nach einem halben Jahr bekomme ich dann eine Nachricht, so, ich bin total enttäuscht, es ist nichts eingetreten von dem, was mir zugesprochen, also zu oder versprochen wurde, kann ich mich dann jetzt doch noch auf die Stelle bewerben? So, und da war es dann aber leider dann so, dass das unser Auftraggeber gesagt hat, nee, also wer dann aus deren Sicht, wer so rumeiert und sich gegen uns entscheidet, den wollen wir jetzt auch nicht mehr. Ne, so, also das auch vielleicht jetzt, wenn man selber in die Situation ist, sich überlegen, wie vertrauensvoll ist dann wirklich das Gegenangebot, die Verbesserung im aktuellen Arbeitsverhältnis, hat das wirklich Zukunft auch? Ne? Und das sollte man sich halt auch mal überlegen und nicht leichtfertig eine Chance dann
ziehen. Total, also ich glaube, da ist auch eine ganz sensible Kommunikation gefragt. Allgemein, wenn ich Gegenangebote erhalte als Kandidat, wie ich das meinem Arbeitgeber kommuniziere, wie ich da herangehe, sollte man sehr vorsichtig mit sein, weil im Endeffekt signalisiert man damit ja auch, ich will hier weg. Und selbst wenn es dann noch zu einer Weiterarbeit kommt, ist man da immer so auf der Kippe. Und da wäre ich sehr vorsichtig und würde aber auch von unseren Beratern da oder Beraterinnen da erwarten, dass die Kandidaten dahingehend auch begleiten und sagen, hey, wie machst du denn jetzt hier dein potenzielles Exit-Gespräch mit deinem Arbeitgeber so, dass du hier nicht in die Bredouille kommst, wenn es nicht... wenn du dann doch nicht den anderen Vertrag unterschreiben möchtest.
Das ist ja wirklich auch einer der Vorteile, auch so dieser beraterische Aspekt jetzt für die Kandidatenseite, ne? Dass wir in einem geschützten, vertraulichen Raum Pro-Kontra abwägen können, Details gegenüberstellen und auch beraten können hinsichtlich, wie gehe ich um mit dem potenziell neuen Arbeitgeber im Bewerbungsprozess, wie gehe ich um mit dem alten, wie bereite ich eine Kündigung vor oder wie gehe ich in solche Gespräche rein. Genau, das ist halt die Beratungs... das Beratungselement für Kandidaten.
So. Also auch für den Kunden am Ende des Tages. Aber da waren wir jetzt, glaube ich, nicht. Aber auch da. Ja. Ich glaube, diese Vermittlung und wirklich zwei geschützte Räume haben, so im Prinzip sind das ja so wie Satellitenverhandlungen, die wir die ganze Zeit führen und dann langsam zueinander bringen. Da kam ganz, ganz viel auch einfach Interessen von beiden Seiten schützen. Mhm. Dieses Verständnis bei Kunden zu wecken, ist tatsächlich oft schwieriger, als sie beim Kandidaten zu wecken. Aber auch das, habe ich sehr, sehr viele positive Beispiele, wo Kunden dann mitziehen, wo man dann wirklich so im Tandem auch agiert, auf beiden Seiten, so partnerschaftlich in der Dreikonstellation unterwegs ist und sich immer weiter annähert, wo viele Verhandlungen einfach sonst scheitern, ne, die einfach nach der ersten Runde, nee, passt nicht raus und da fängt dann unsere Arbeit eigentlich erst an.
Ja, auch da, also das sind, finde ich, die Highlights auch in unserer Tätigkeit, wenn man jetzt im direkten Kundenkontakt steht oder ein Recruiting-Projekt verantwortet, wenn es schon kurz vorm Scheitern war und man dann doch noch irgendwie die das Ruder rumgerissen bekommt. Ne?
Absolut. Also für mich ist das auch die Phase, die mir am meisten Spaß macht bis heute, wenn ich wirklich diese Vertragsverhandlungen begleiten darf, weil ich weiß, wenn ich einen Schritt voraus bin in beiden Parteien, wenn ich beide Parteien kenne und sie quasi mit an der Hand begleite, die Entscheidung müssen noch immer die Seiten treffen. Aber wenn ich da die ganze Zeit on top of the game quasi bin und schrittweise den Prozess nach vorne treibe, ist die Wahrscheinlichkeit einfach so viel höher, dass sich geeinigt wird, als wenn wir die einfach machen lassen. Das ist ein Fakt, das sieht man immer wieder an unterschiedlichen Punkten und macht echt einfach Spaß. Das Matching, Landkarten übereinander legen.
Ja, und auch wirklich diese enge persönliche Begleitung. Ne? Also ich erinnere mich, ja, schon ein paar Jahre her, da hatte ich einen Kandidaten im Prozess, Vorstellungsgespräch beim Kunden, und da gab es dieses Missverständnis, dass ein Kandidat, den wir direkt ansprechen, den wir wirklich abwerben, dass das kein Bewerber ist, wie im klassischen Sinne oder wie man das vor 25 Jahren vielleicht hatte, dass das jemand ist, der sich unbedingt um einen Job bewerben möchte. Und das Vorstellungsgespräch wurde aber so geführt, im Sinne von, okay, saßen da, ich glaube, 3 oder 4 Herren, zurückgelehnt, leicht verschränkte Arme, und nach dem Motto, dann erzählen Sie uns doch mal, warum Sie hier arbeiten wollen. Und der Kandidat war total, also maximal irritiert. Und dann haben wir, dann war es eigentlich schon kurz vorm Absprung. Und dann haben wir danach Krisensitzung gemacht, was ich super fand, auch von Kundenseite, wie offen und selbstkritisch dann das aufgenommen wurde. Und dann habe ich den Kandidaten angerufen und gesagt, okay, sorry, das war komplett ganz anders, als es ursprünglich gemeint war. Kriegen wir eine zweite Chance? Und tatsächlich hat er uns die zweite Chance gegeben. Und dann haben wir ein wunderbares zweites persönliches Vorstellungsgespräch hingelegt, wo der Kandidat sehr umwoben wurde, also auch von Unternehmensseite. Und nach einigen Wochen hin und her ist es dann zu einem erfolgreichen, ja, Placement gekommen. Aber das war knapp.
Und ich musste auch immer wieder den Kopf schütteln und versuche dann auch das aufzuarbeiten, wenn diese gutsherrenartige Haltung, ja. Ich glaube sogar, wir hatten diese Diskussion, glaube ich, vor 2 Jahren, als das so aufkam, Bewerber, Kandidat, was ist der Unterschied genau? Mhm. Ich glaube, heutzutage ist auch jeder, der sich aktiv bewirbt auf eine Stelle, so am Markt begehrt, sobald er irgendwie fachlich ein bisschen Qualifikation hat, wir haben einen Fachkräftemangel, der schlimmer wird oder immer stärker wird, dass wir das einfach nicht mehr hinsetzen können mit einer Checkliste und dem Kandidaten suggerieren können, jetzt mache mich,
entertainer mich.
Ja, genau. So, also es funktioniert halt nicht. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich auch oft das Erlebnis gemacht, dass viele Kunden bereit sind, sich da dann auch zu verändern.
Genau.
Also wir haben hier eine große Wohnungsbaugenossenschaft in Berlin als Kunden gehabt, und da liefen die Vorstellungsgespräche genauso ab. Sogar, ich finde fast noch schlimmer, weil da war es wirklich so ein Mappe, die hat ihre Haken gemacht und dann war das Gespräch zu Ende. Und dann, sie hören von uns. Und da standen wir tatsächlich so überrascht, was hier passiert. Und mit denen konnten wir uns dann auch intensiv hinsetzen, und die hatten ein Riesenverständnis dafür, waren sehr, sehr dankbar dafür. Und die Bewerbungsprozesse laufen seitdem völlig anders und viel, viel besser. Die machen trotzdem ihre Checkliste, moderieren das aber an, sagen, hey, ich habe hier Fragen, das ist bei uns Unternehmensstandard, die muss ich mit Ihnen durchgehen. Nichtsdestotrotz will ich mich auf Sie als Person fokussieren. Dann macht man seine Fragen nebenbei fertig und konzentriert sich auf das Gegenüber. Und das klappt genauso.
Ja, und teilweise müssen aber ja auch Jahre oder Jahrzehnte lang gewachsene Gewohnheiten teilweise in den Unternehmen, teilweise aber auch in den Köpfen der Verantwortlichen natürlich angepasst, verändert werden. Das ist auch nicht einfach, ne? Aber dabei begleiten wir dann gerne. Ne? Ja. Du bist ja bei uns auch stark für interne Prozesse und auch für Digitalisierungsthemen mitverantwortlich. Ist jetzt ein kleiner thematischer Sprung. Was würdest du denn auch aus deiner Erfahrung sagen, inwiefern ist Digitalisierung im Recruiting, in der Personalberatung und vielleicht auch, wenn du das beurteilen kannst, sag ich mal, in der Baubranche, ja, eingetreten, also nicht eingetreten, aber inwiefern erkennst du Digitalisierungsfortschritte in allem, was unser Tagesgeschäft betrifft?
Also in der Baubranche kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen, du hast dich da ja mal reingegraben. Ich kann da, glaube ich, eher aus der Recruiting-Perspektive viel zu erzählen, und wir sind Welten von dem weg, wo wir 2008 waren. Da damals erstes ATS mit eingeführt, das haben wir damals noch selbst entwickelt.
ATS ist was?
Also ein Application Tracking System, also ein Bewerberverfolgungssystem. Davor war es alles auf Excel-Listen irgendwo abgelegt in einem guten System, und dann haben wir zum allerersten Mal so eine Plattform gebaut, wo die Bewerbungen wirklich von A bis Z abgebildet werden konnten, und das war ein Meilenstein tatsächlich. Heute reden wir über ganz andere Themen. Heute reden wir da über automatisierte Screenings von Datenbanken, über AI, die uns dabei unterstützt, Lebensläufe zu überarbeiten, Anschreiben zu formulieren. Ganz, ganz, also wir machen da gefühlt jeden Monat Sprünge nach vorne, und um damit dran zu bleiben an dem, was der Markt macht. Und am Ende des Tages geht es aber immer darum, jetzt in unserer Welt einfach dem Recruiter Zeit dafür zu verschaffen, am Kandidaten, am Kunden zu arbeiten. Weniger Zeit in Systemen sich zu bewegen, weniger persönliche Suche, mehr Gespräche, mehr draußen sein, mehr rausfahren, mehr Online-Gespräche, qualifizieren, sich Gedanken machen, und Quantensprünge.
Also wir verfolgen die Strategie, kann man sagen, auch wenn es paradox klingt, mit mehr Technologie, mehr Menschlichkeit im Prozess zu ermöglichen.
So, ne? Ich glaube auch, das ist der Weg. Also klar, es gibt natürlich jetzt Jobabbau, Sorgen an allen Ecken, aber so die Erfahrungen, die ich jetzt bisher mitgetragen habe, war meist so, da wo ich einen Einblick habe, es kommt ein Tool, das vereinfacht die Arbeit und das ermöglicht dann aber den Leuten, die mitgehen und sich mit dem Tool auch auf das Tool einlassen, auf eine neue Arbeitswelt einlassen, die Möglichkeit, sich anders zu betätigen und wirklich noch wirksamer zu werden am Ende des Tages. Ja. Also was weniger wird, ist bei uns, sind die Leute, die sich wirklich intensiv in Datenbanken eingraben können. Es wird einfach immer mehr automatisiert. Das ist eine Aufgabe, die kann ein LLM heute schon gut übernehmen, wird in der Zukunft wahrscheinlich noch viel besser werden. Da gebe ich nur noch eine Stellenbeschreibung raus und kriege meine Kandidaten vorgelegt. Aber dann der Schritt, diese Kandidaten auch wirklich zu erreichen, mit einem Anruf, mit einem Video, mit was auch immer ich dann für einen Kanal wähle, um jemanden dran zu bekommen, das ist die Arbeit, die kann uns auch kein automatisiertes Anrufsystem abnehmen. Auch selbst da gibt es ja Versuche, aber ich glaube, da spielt dann die persönliche Note einfach so eine große Rolle, dass wir zumindest in den nächsten 10 Jahren da unsere Berater noch safe haben.
Ja, genau. Persönliche Note, glaube ich, die wird auch, hoffe ich auch, ehrlich gesagt, immer wichtig sein, Bestand haben. Ich glaube sogar, dass es eher noch stärker wird. Also ich glaube, dass das Bedürfnis nach echter menschlicher Interaktion sogar steigen wird. Je mehr wir auch mit KI interagieren in irgendeiner Form, desto mehr Wert bekommt dann das Menschliche. Und gerade auch, wenn es um das Thema Jobwechsel geht oder Mitarbeiterauswahleinstellung, da geht es ja auch um Vertrauen und um teilweise auch Diskretion, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit. Und da, glaube ich, ist dieser unmittelbare menschliche Kontakt immer noch sehr wichtig und wird wahrscheinlich auch eher noch wichtiger werden als unwichtiger.
Ne? Ja, ich meine, das, was die Gurus der Branche immer gepredigt haben, wird jetzt halt immer offenbarer. Ne? Du brauchst ein unglaublich starkes Netzwerk, auf das du zurückgreifen kannst. Ja. Egal, ob du jetzt ein Bauunternehmen bist, Kandidat bist oder ein Personalberater bist wie wir, du brauchst einfach diese Netzwerke, das Vertrauen im Markt. Ja. Und dann wirst du auch nicht obsolet. Die Arbeit wird anders und darauf müssen wir uns alle einstellen. Und ich bin da optimistisch, dass es aber auch deutlich mehr Spaß macht.
Ja. Also ich finde das sehr spannend, diese Gleichzeitigkeit von zwei Extremrichtungen, wenn man so will. Also ich war letztes Jahr beim Sourcing Summit in Amsterdam und also wo dann weltweit ja, Sourcing-Experten zusammenkommen, also Kandidaten-Sourcing. Und da waren die beiden großen Themen Digitalisierung, also alles mittels KI automatisieren, vereinfachen und gleichzeitig aber auch starken Fokus auf das Menschliche, auf Vertrauen, ne, auf Credibility legen und dass beides parallel funktionieren kann und sich sogar gegenseitig bestärken kann, das finde ich persönlich total spannend und glaube, dass das auch, ja, auch für uns ein ganz, ganz wichtiges Feld sein wird, dass wir uns in beiden Bereichen da auch dauerhaft weiterentwickeln. Ne?
Total. Ich meine, du hast gerade schnell gesagt, dieser Wunsch nach persönlichem Kontakt, der wird einfach stärker, umso mehr ich mich in digitalen Welten in meinem Alltag bewege. Und das wird ja immer mehr. Es ist die Kasse am Edeka, das ist die Hotline, in der ich anrufe. Ich habe ja selten noch einen direkten menschlichen Kontakt und ich glaube, ist einfach wichtig. Ja. Wir sind Gemeinschaftswesen, so, ja, um das mal so runterzubrechen.
Ja. Soweit erstmal nur zur Digitalisierung. Gehen wir nochmal auf deinen Werdegang bzw. eine besondere Qualifikation, die du ja mitbringst. Du bist ausgebildeter Mediator. Inwiefern profitierst du davon in deinem Tagesgeschäft oder in deiner Rolle hier bei River State?
Es ist so ein bisschen wie mit dem Jurastudium, also irgendwie gefühlt gar nicht und dann doch die ganze Zeit. Also es spielt einfach so ein Grundwissen, was man mitbringt und was einem dann in der Bewertung von alltäglichen Situationen hilft. Also das Verständnis für verschiedene Konfliktstufen einmal dabei zu haben, hilft sowohl natürlich in der internen Führung als auch dann beim Kunden vor Ort zu merken, wie aufgebracht ist die Situation, also wie kritisch ist das, wie reagiere ich da drauf, wie deeskaliere ich auch, ganz großes Thema. Und dann hatten wir es vorhin schon, da hat man das vielleicht auch raus, dass dieser Sprech immer mitspringt, dieser Mediationssprech, das ist einfach, dass Landkarten übereinander gelegt werden in der Vermittlung von Kandidaten an Kunden. Ich muss genau verstehen, was braucht die eine Person und was braucht die andere Person, was hat die zu bieten. Und ich glaube, das ist ein Grundverständnis in der Mediation und auch in der Personalvermittlung. Ich meine, Mediation ist ja auch nichts anderes als Interessen aufeinander zu legen. Und hilft mir da tatsächlich täglich, sowohl rein theoretisch als Hintergrundwissen, als auch praktisch dann in so zwischenmenschlichen Beziehungen, in Konfliktsituationen, da einfach so einen ausgleichenden Faktor zu spielen.
Wenn du das in so einen Merksatz formulieren könntest, als Mediator, vielleicht für alle, die uns jetzt hier zuhören oder zuschauen, mit welchem Blick geht ein Mediator in, sagen wir mal, einen Personalvermittlungsprozess?
Ich glaube, es geht dann vor allem immer darum, von außen drauf zu schauen und mit ganz genau analytischem Blick zu verstehen, was ist das, was dahinter steckt. So, welcher Eisberg beruht hinter dem Kandidaten, welcher Eisberg ruht hinter dem Kunden, und dann genau diesen tiefen Teil des Eisbergs zu verstehen und rüberzubringen.
Und dann ist die Kunst natürlich, diesen Eisberg zu sehen und abzutasten. Genau. Aber natürlich, das ist dann die Aufgabe, die wir ja auch gerne dann mit übernehmen. So, ne? Du bist ja seit vielen Jahren ehrenamtlich auch tätig in der Berliner Clubkommission. Und auch da nochmal so die Frage, du hast ja einen sehr breiten Hintergrund. Was hast du da gelernt für dich, oder wie hat dich das geprägt in deiner Rolle?
Auch das ist eine zweischichtige Frage. Zum einen natürlich, was habe ich da gelernt? Ich bin der Vorstand für Finanzen, Schatzmeister, und habe erstmal gelernt, mich ganz anders in Zahlen reinzudenken. Das war auf der praktischen Seite. Mhm. Und auf der ideellen Seite war es mir schon immer ein Anliegen, mich ehrenamtlich zu engagieren für die Themen, die mir wichtig sind. Das war früher Jugendfußball. Heute ist es dann eben die Clubkultur in Berlin. Ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Faktor für eine Stadt wie Berlin, die immer anonymer auch wird. Wir hatten das gerade schon beim Thema AI. Einfach Orte zu haben, an denen sich Menschen ganz unterschiedlichster Couleur treffen, kennenlernen, miteinander begegnen. Ich glaube, jeder Club, der einen Anspruch hat, wirklich Clubkultur zu sein, unterstützt am Ende auch, das ist ein demokratiebildendes Element der Stadt. Und umso weniger dieser freien Orte wir haben, wo sich Leute wirklich unbedarft begegnen können, umso langweiliger wird eine Stadt.
Und ich sehe das manchmal auch in deinen LinkedIn-Posts, die du veröffentlichst. Da thematisierst du ja auch einmal natürlich das Club, also die Clublandschaft, aber auch stadtplanerische Themen, und schlägst dann ja auch so die Brücke zwischen, Kommunalpolitik und teilweise auch eine Baubranche. Inwiefern ist aus deiner Sicht unsere Arbeit und auch Wirtschaft auch immer politisch?
Ich glaube, es gibt natürlich immer gewisse Anknüpfungspunkte. Wichtig ist überhaupt, diese ganzen Vernetzungen sich mal anzuschauen. Was bedeutet das? Was bedeutet das für mich als Bauunternehmen, wenn die Clubkultur in der Stadt, in der ich angesiedelt bin, verschwindet? Mhm. Wir verlieren einfach einen riesen Standortfaktor. Ja, wir haben den riesen Vorteil, Berlin ist attraktiv für die ganze Welt. Die Leute wollen nach Berlin, vibrierende Stadt. Und umso weniger von diesen attraktiven Kulturangeboten wir in der Stadt haben, umso weniger ist auch der Branding-Faktor, Fachkräfte anzuziehen, noch vorhanden. Und da verzahnt sich dann einfach Politik, Kultur mit Privatwirtschaft. Und ich glaube, da ist mir dann Anliegen, immer wieder mal darauf hinzuweisen, ey, schau doch mal, das ist jetzt nicht nur irgendwelches romantisches Gehabe, Berlin, Love Parade etc., sondern das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor für die Attraktivität einer Stadt.
Mhm. Auch wieder der systemische Blick, ne? Also wie alles miteinander zusammenhängt. Ne? Kommen wir jetzt zum Abschluss oder zum Ende unseres Gesprächs. Die Zeit verfliegt wie nichts. Oder?
Ja.
Genau. Wenn du jetzt, apropos Zeit, wenn du jetzt 5 Jahre in die Zukunft schaust, was denkst du, wie wird sich denn Recruiting im Bau und in der Infrastruktur am stärksten verändert haben? Wahrscheinlich,
ja. Ja, wir haben es ja schon angeschnitten im Prinzip, die wichtigsten Eckdaten schon mal genannt. Also als allererstes, die Arbeitswelt des Recruiters wird sich massiv verändern. Es wird viel mehr darauf ankommen, wirklich beratend unterwegs zu sein, Netzwerke aufzubauen. Das war schon immer ein Faktor, aber wird einfach nochmal exponierter. Dann der zweite Faktor, der Fachkräftemangel wird immer größer werden. Das heißt, auf der einen Seite wird es schwieriger, Leute zu überzeugen. Auf der anderen Seite müssen sich Unternehmen auch einfach umstellen, indem wen sie einstellen wollen. Gibt es immer wieder schöne Beispiele, wo Kandidaten aus den Maschinenanlagenbau dann doch in die Baubranche rübergehen. Gerade in der TGA ist es natürlich so ein bisschen einfacher, ne, in der Gebäudeausrüstung. Nicht zuletzt, ich glaube, wir werden wieder mehr bauen. Wir hatten jetzt viele multiple Krisen, die irgendwie vor uns standen, und sehen jetzt aber erste Signale, dass es auch noch haben. Jetzt gerade ganz aktuell hier auch wieder die nächste. Ja. Aber ich glaube, wir werden als Gesellschaft und als Wirtschaft immer resilienter und immer weniger volatil. Also ich bin da sehr optimistisch, dass wir da eine sehr positive Zukunft in der Baubranche sehen werden.
Ja, ich meine, ne? Also Thema Infrastruktur und Bauen, das bleibt ja relevant. Also wir werden die Gesellschaft nicht modernisieren, ohne dass sich da wirklich viel tut. Und insofern braucht es natürlich dann auch die Leute. Ne? Aber du hast einen Punkt angesprochen, den ich auch sehr, sehr spannend und wichtig finde, auch vielleicht für alle, die uns jetzt zuhören oder zusehen. Wir bekommen jeden Tag Bewerbungen teilweise aus der Industrie, aus dem Maschinenanlagenbau, aus der Automobilbranche.
Aus dem Ausland.
Aus dem Ausland ganz viel, ne, ob das jetzt Iran ist, gut, das ist aktuell sowieso nochmal ein anderes Thema, aber auch aus Indien, aus Nordafrika, aus verschiedensten Regionen der Welt. Und dann ist natürlich immer die große Hürde Deutschkenntnisse. Teilweise aber auch ist da schon eine recht gute, solide Basis. Dann fehlt es dann aber auch aus Sicht unserer Kunden an Kenntnissen in der HAI, VOB und so weiter oder überhaupt als Projekterfahrung. Das ist aber ein Thema, was sich ja mittelfristig, glaube ich, in irgendeiner Form nicht oder es muss sich lösen, sondern wir müssen da Wege finden, um sowohl Ingenieurs-Quereinsteiger aus anderen Branchen zu implementieren, ja, zu integrieren und aber auch Einstiegsmöglichkeiten für hochqualifizierte Leute aus aller Welt zu schaffen. So, ne? Also das wird, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil sein, um den Fachkräftemangel zu lösen.
Absolut. Ne?
Wo soll es sonst herkommen?
Ja. Ja, wir brauchen da eine Flexibilisierung in unserem Kundenstamm, denke ich auch. Also wir haben es jetzt mit unseren Kollegen im EU-Recruiting ja ganz intensiv. Da gibt es ganz, ganz viele Vorbehalte gegen Fachkräfte aus verschiedenen Ländern. Und wir stellen bei mir fest, dass wenn man dann die Offenheit hat und wirklich bereit ist, sich darauf einzulassen, auch ausländische Fachkräfte hier zu integrieren, dann geht das meistens viel einfacher und schneller als all die Ängste, die sich da vielleicht öffnen im Hintergrund.
Ja, wo du es gerade ansprichst, magst du kurz erklären, was EU-Recruiting für uns bedeutet?
EU-Recruiting für uns bedeutet aktuell, dass wir zwei ganz, ganz tolle Kollegen haben, die in Polen sitzen und für uns dort vor Ort Personal finden, das es im deutschen Markt so gar nicht mehr gibt. Es kann von Bauhelfer bis zur qualifizierten Fachkraft für Ofenbau alles Mögliche sein, das ganze Spektrum. Und wir stellen fest, dass dadurch, dass wir die Beratung da auch ausgedehnt haben, also Unternehmen in Deutschland auch genau den Weg zeigen, wie können wir die gut onboarden, einstellen, was sind die Eckdaten, Unterbringung, Anmeldung, deutsches Konto ist dann teilweise auch noch ein Thema. Dadurch, dass wir das alles mit an uns in die Hand nehmen, sind diese Ängste dann auf einmal verflogen und die Offenheit ist doch da, wo vielleicht am Anfang war, nee, machen wir nicht. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen globaler denken, weil tatsächlich gibt es so viele gute Fachkräfte aus aller Herren Länder. Ich glaube, das könnte auch eine tolle Perspektive sein.
Ja, auch da schönes Stichwort global denken. Also auch das hat ja wieder was Systemisches. Ne? Alles hängt mit allem irgendwie zusammen. Und ich glaube, es geht viel ums Denken, um die Perspektive, ums Mindset. Alles auch irgendwie Beratungsthemen, wo man unterstützen kann oder wo man begleiten kann. Wir kommen aus Zeitgründen jetzt zum Ende. Ich habe eine letzte Frage für dich. Wir nehmen ja gerade einen Podcast auf. Wir sind beide große Podcast-Fans. Aber wir lesen auch gerne und also ich weiß es ja von dir, beziehungsweise schauen verschiedenste Inhalte, um sich immer weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Gibt es irgendein Buch, ein Podcast oder irgendetwas, was dich inspiriert, was du gerne unseren Zuschauerinnen, Zuschauern oder Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest, was vielleicht auch zu der Thematik passt oder was einfach auch dich als Persönlichkeit stark geprägt hat?
Ja, also ich glaube, dass das Buch, was mich am meisten geprägt hat in meiner Berufslaufbahn, ist tatsächlich ein Buch, mir fällt der Autor gerade nicht ein, das nennt sich Radical Honesty, findet man sofort. Es redet einfach darüber, wie es der einfachste Weg im Leben ist, wenn man versucht, möglichst nur transparent mit Leuten zu reden. Das funktioniert nicht immer, aber es hilft einem sehr und ich glaube, es ist eine Lektüre wert.
Ja, ich erinnere mich, du hast mir das vor ein paar Jahren mal empfohlen, Radikale Ehrlichkeit. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch, ich glaube, es ist einfach so übersetzt, ne? Radikale Ehrlichkeit, ich habe es mir angehört, hat mich auch sehr inspiriert, auch berührt. Also tatsächlich ist es auch ein emotionales Buch. Also es ist sowohl für jeden als Privatperson als auch als Professional eine spannende Lektüre oder auch als Hörbuch erhältlich. Ja, danke für den Tipp, Philipp, hat Spaß gemacht.
Ja, danke
und,
dir.
Ja, und wenn Ihnen das gefallen hat, dann liken Sie gerne diese Folge, abonnieren Sie unseren Kanal oder nehmen Sie mit uns in irgendeiner Form Kontakt auf. Wir freuen uns. Bis dahin. Tschüss.